So, die Reihen sind wieder geliftet, gelüftet. Gestern stand ich in Stuttgart an der Ampel. Also erst nochmal hallo alle, die ich noch nicht so persönlich begrüßt habe. Seid herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Gestern war es heiß, 30 Grad in Stuttgart. Und da stand ich an der Ampel. Und was sehnt man sich so, wenn es so richtig heiß ist, so richtig warm ist, die Kehle trocken ist, die Klimaanlage nur noch so trockene Luft ins Auto weht, etwas zu trinken. Und ich stand an der Ampel, hatte mit der Mitfahrzentrale jemand mitgenommen, ein junges Mädel. Und da kam so ein Mädchen an, klopfte an die Scheibe und schmiss uns so zwei Dosen, so ein neues Getränk, so Grapefruit, also richtig eiskalt, ich sag mal so 3-4 Grad aus der Kühltruhe, aus dem Bollerwagen. Und das war eine Erfrischung, das war stark. Wir haben uns gefreut und gesagt, Mensch, durch Stuttgart fahren, das lohnt sich, ne? Vor allen Dingen bei so heißen Tagen. Das kann ich jetzt nicht so machen. Würde ich gern euch eben so eine Dose zuwerfen. Es ist heute auch warm. Ich denke, wir haben ein bisschen Luft. Aber wir wollen frisches Wasser, denke ich, trinken. Und Gott gibt es frisches Wasser. Jeder, was er braucht. Und nimm so dieses Bild mit. Gott möchte dir jetzt so eine frische Dose einfach zuschmeißen und sagen, trink. Ich möchte einen Text lesen aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 14, ab Vers 8. Ich mache ein bisschen längeren Text, damit wir mal diesen Zusammenhang sehen. Bei mir steht die Überschrift Heilung eines Lahmen in Lystra. Und ein Mann in Lystra saß da, kraftlos an den Füßen, lahm von seiner Mutterleib an, der niemals umhergegangen war. Dieser hörte Paulus reden, und als er ihn fest anblickte und sah, dass er Glauben hatte, geheilt zu werden, sprach er mit lauter Stimme, »Stelle dich gerade hin und deine Füße!« Und er sprang auf deine Füße, und er sprang auf und ging umher. Als die Volksmengen aber sahen, was Paulus tat, erhoben sie ihre Stimme und sagten auf Lyakonisch, »Die Götter sind den Menschen gleich geworden, und sie sind zu uns herabgekommen.« Und sie nannten den Barnabas Zeus, den Paulus aber Hermes, weil er das Wort führte. Der Priester des Zeus-Tempels aber, der von der Stadt war, brachte Stiere und Kränze an die Tore und wollte mit den Volksmengen opfern. Als aber die Apostel Barnabas und Paulus es hörten, zerrissen sie ihre Kleider, sprangen hinaus unter die Volksmengen und riefen und sprachen, »Männer, warum tut ihr dies?« Auch wir sind Menschen von gleichem Empfinden wie ihr und verkündigen euch, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist. Er ließ in den vergangenen Geschlechtern alle Nationen in ihren eigenen Wegen gehen, obwohl er sich doch nicht unbezeugt gelassen hat, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Und als sie dies sagten, beruhigten sie mit Mühe die Volksmengen, dass sie ihnen nicht opferten. Es kamen aber aus Antiochien und Ikonium Juden an, und nachdem sie die Volksmengen überredeten und Paulus gesteinigt hatten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus, da sie meinten, er sei gestorben. Als aber die Jünger ihn umringten, stand er auf, und ging in die Stadt hinein, und am folgenden Tag zog er mit Barnabas aus nach Derbe. Das ist Derbe, oder? Im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich liebe diese Apostelgeschichte. Manche Bibelübersetzer sagen auch die Taten der Apostel. Also sie taten etwas. Das finde ich irgendwie gut. Das war nicht so die erste Gemeinde und die ersten Jünger, die saßen jetzt nur noch fromm im Kreis rum und glückwünschten sich oder so, sondern nein, sie taten etwas. Die Taten der Apostel. Und jetzt lesen wir hier so eine Tat von diesen beiden Aposteln, Barnabas, Paulus, die auf Missionsreise waren. Sie hatten Eifer und Tatendrang und sie wollten die Botschaft von Jesus weitererzählen. Und sie erlebten große Wunder, Zeichen und Wunder, wie hier die Heilung eines lahmen Menschen. Aber sobald man etwas tut, gibt es auch Menschen, denen passt es nicht, was du tust. Und hier sehen wir ja, deswegen habe ich das auch mal so im Zusammenhang gelesen, diesen ganzen Text. Da war etwas Tolles passiert, ein Lama stand auf und auf einmal waren Menschen da. Also erst haben sie den Paulus vergöttert, haben ihm Götternamen gegeben, haben gesagt, die Götter sind auf uns heruntergekommen. Und dann lesen wir im nächsten Satz, dass Menschen kamen, Juden, und nachdem sie die Volksmengen durcheinander gebracht haben, sie Paulus sogar gesteinigt haben. Also es ist doch irgendwo echt verrückt, oder? Einmal so und einmal so. Es ist so, wenn, ja, und wir sehen das an der ganzen Apostelgeschichte hindurch, dass es immer wieder Widerstand gab. Wenn die Apostel in ihrem Tatendrang dienten, gab es immer Widerstand. Wie kommt sowas? Im ersten Moment wollen sie ihn opfern, wollen ihn Kränze bringen, geben ihm Götternamen und im nächsten Moment wird Paulus gesteinigt. So doll, dass er eigentlich ja tot war. Sie dachten, er wäre tot und sie haben ihn rausgeschliffen. Aus der Stadt, vor die Tore. Verdammt. Abschau. Im nächsten Moment, es ist von einem Satz auf den nächsten, eskaliert. Menschen reagieren auf das, was sie hören. Und wir sehen an dieser Geschichte, Worte haben Macht. Worte können Massenhysterien auslösen. Ja, und wir sehen das, wenn wir jetzt auch aktuell in der Tagesschau gucken, was in Ägypten los ist, was überall so in dieser islamischen Welt los ist, wo die Menschen aufstehen und okay, sich wahrscheinlich auch positiv wehren gegen das Regime. Aber wir sehen, wie auch einzelne wirklich schlechte Machthaber Menschen durch ihre Worte manipulieren können und beeinflussen können. Also wir sehen das, wenn wir die Zeitung aufschlagen, Worte haben Macht. Seid ihr damit einig? Worte haben Macht. Und was machten Paulus und Barnabas? Sie fingen an, gegen diese Massenhysterie zu predigen. Mit ihren Worten. Und sie holten aus. Erstmal gegen diese Worte der... Durch die Worte steht hier, habe ich ja vorgelesen, brachten sie die Menge nur mit Mühe davon ab, ihn zu opfern. Also sie wollten das gar nicht. Sie wollten gar kein Opfer haben. Und diese Worte, die dort im Umlauf waren, sie brachten sie mit Mühe zur Vernunft, mit Mühe zum Schweigen. Wir wollen doch auch was mit Gott erleben, oder? Amen. Wir wollen doch auch Taten mit Gott tun. Und es ist so wichtig, dass wir sehen, was Worte in unserem Leben für Wirkung haben. Ich habe gesagt, Worte haben Macht, Worte haben Wirkung. Und es ist genauso mit dir und mit mir. Worte haben Macht in deinem Leben. Und das Leben ist voller Worte, voller Botschaften. Die Medien, auf dem Arbeitsumfeld, Kollegen, Menschen, Schule, Familie, Freunde. Überall kommen Worte an uns heran. Ja? Aus allen Richtungen kommen Botschaften und Worte auf uns nieder. Wir stehen da richtig in so einem Feld, wo Worte auf uns niederprasseln. Und da gibt es nur zwei verschiedene Worte. Positive Worte, gute Worte oder negative, herunterziehende. Also diese zwei Arten finde ich auf jeden Fall in diesem Text. Und in diesem Text finden wir sogar drei verschiedene Gruppen, die Worte sprechen. Das Volk, ja, aufgrund der Heilung, sie machten Paulus und Barnabas zu Göttern. Dann die Worte von Paulus und Barnabas wahrscheinlich auch, aber meistens war der Wortführer war der Paulus. Und wir sehen Worte von den Juden, drei verschiedene Gruppen, die Worte sprechen in diesem Text. Mächtige Worte, Worte, die Kraft haben. Und ich nenne diese Worte des Lebens oder Worte des Todes? Und ich würde den Titel meiner Predigt einfach auf einen Satz betiteln, einfach: Du sollst Worte des Lebens sprechen und nicht des Todes. In diesem Text finden wir beides, das habe ich schon gesagt. Und irgendwie zweierlei negative Worte, und auf die möchte ich kurz eingehen, weil du genau solchen Worten ausgesetzt bist. Vielleicht noch nicht hier, aber wenn du da die Tür ausmachst und in deinen Alltag gehst, zu deiner Familie, zu deinen Freunden, auf deinen Arbeitsplatz, hörst du Worte. Und ich sehe hier wirklich als erstes Mal Worte, die zu Stolz und Überheblichkeit führen können. Und das wollte das Volk. Das war eigentlich so die Gefahr, sage ich mal. Oder vielleicht wollte das nicht das Volk. Das Volk war unwissend. Sie waren dumm, sie waren getäuscht. Aber es sollte das auslösen beim Paulus. Diese Gefahr war auf jeden Fall da. Stolz zu werden, überheblich zu werden, ja, Götter, sie haben sich niedergeworfen, ja? Und zweitens gab es Worte, die verletzten, die verdammten, die sogar zum Tod führten. Zwei verschiedene Arten von negativen Worten. Überheblichkeit und Stolz und verletzen, verdammen und bis zum Tod. Es ist nämlich eine Gefahr, wenn Botschaften an uns rankommen, dass wir diese Botschaften zu ernst nehmen. Versteht ihr? Fast so lebensnotwendig, uns abhängig machen davon, von diesen Botschaften. Menschen können abhängig werden von Worten, von anderen, dass sie davon leben, dass sie davon ihre Kraft nehmen. Und wenn sie mal nicht beachtet werden, dann fühlen sie sich zu Tode betrübt und unglücklich, weil man abhängig ist von solchen, von Worten, von Menschenworten. Vielleicht auch aus einer Mangelerscheinung heraus sucht man immer wieder nur positive Worte, und das kann stolz machen. Es ist natürlich gut, wenn jemand über mir persönliche Worte ausspricht, wenn es gut ist, wenn es was Positives ist, vor allen Dingen, wenn das noch das Wort Gottes ist, da komme ich ja später noch drauf. Versteht ihr aber, man kann in so einer Abhängigkeit leben. Und wenn keiner was zu mir Schönes spricht, dann bin ich zum Tode betrübt. Und so sollen wir nicht durchs Leben gehen. Und da müssen wir aufpassen, wie ist mein Herz? Bin ich abhängig von Menschen? Es gibt eine Abhängigkeit von Menschen. Aber was ist eigentlich Stolz erstmal? Ist es Stolz, wenn ich zufrieden bin, wenn ich mein Köpi aufmache, wie es die Werbung uns so beibringt, wenn ich was geschafft habe, meinen Wagen poliert habe, mein Haus gestrichen, meinen Baum gepflanzt, meinen Sohn gezeugt, ist das dann der Stolz, den ich jetzt meine? Dann ist man einfach zufrieden, oder? Und das drückt ja diese Werbung so aus, ne? Du hast alles geschafft am Ende des Tages, jetzt belohn dich, du bist ein König, ne? Königspilsener. Kleine Schleichwerbung am Rande. Darum geht's nicht. Das ist nicht Stolz, ne? Stolz, und darauf möchte ich gehen, dass wir das mal erkennen, was wirklich Stolz ist. Stolz ist es, wenn ich es besser weiß als andere. Und wenn ich nicht belehrbar bin, und wenn ich so die Weisheit mit Löffeln gefressen habe, sagt man so, es ist so ein Jargon, ne? Wenn ich nicht belehrbar bin, wenn mir keiner was sagen darf, und ich sage, ich hab's, ich weiß es besser. Und wir sehen, dass Stolz wirklich eine Waffe ist. Es ist eine Waffe des Feindes, wie er auch hier versucht, Paulus wirklich aufzuhalten, zu schädigen, zu Fall zu bringen. Wir sehen da wirklich den Feind Gottes, und das ist der Teufel, und es ist sein Wesen. Die Bibel spricht von dem Teufel in mehrerer Ausführung, in mehrerer Facetten, wie er eigentlich ist. Und eine Facette ist der Stolz. Luzifer ist dieser Name, der in der Antike ihm gegeben wurde. Ist eigentlich der Planet Venus genannt, ein heller Stern. Und das zeigt eigentlich so das Wesen von dem Teufel, dass er stolz ist. Und Jesaja drückt es so aus, In Jesaja 14 steht: O, bist du vom Himmel gefallen, du Glanzgestirn, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, du Besieger der Völker, der du dachtest in deinem Sinn, in dem Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Stern Gottes meinen Thron aufrichten, will ich auf die Berge der Zusammenkunft mich niederlassen im äußersten Norden. Es ist ein Bild auf den Teufel. Und wir sehen in der Bibel, dass er in diesen Stolz hineinkam. Er war nah bei Gott im Himmel, aber er rutschte ab in Stolz und er wurde zu einem gefallenen Engel. Und Jesaja drückt das hier so aus. Er wollte eigentlich höher werden als Gott, über Gott stehen. Und Gott musste ihn wirklich verbannen, weil Gott lässt Stolz nicht zu. Er verbannt es. Und so sehen wir auch viele gesegnete Dienste, Frauen und Männern im Reich Gottes, die anfingen, abhängig zu werden von Menschen, anfingen, in diesem Stolz sich zu baden, weil sie, sag ich mal, Erfolg hatten, Segen hatten und sie fielen. Und es gibt sogar ein Buch, dieses Generäle Gottes zum Beispiel, werden Menschen einfach gewarnt. Sie werden viele Männer und Frauen aufgeführt, die irgendwie stolz wurden, die gefallen sind. Und wir sehen hier wirklich das Wesen des Feindes. Stolz ist der Untergang. Die Stolzdroge schlechthin ist Kokain, auch in unserer Gesellschaft. Ja? Die ganzen Reichen, ich denke auch Politiker und Prominente, leben in dieser Droge, weil sie einen hochversetzen, weil sie einen stolz machen, weil sie einen über Leichen gehen lässt. Wir sehen das jetzt wieder ganz aktuell, dass irgendein Modeschöpfer, der wohl auch damit involviert ist, und es ist Alltag. Das ist eine Droge, die einen ganz in den Stolz verfrachtet und man nur noch sich sieht. Das ist die Gefahr an dieser Droge. Paulus wurde versucht von den Menschenmassen. Aber was fing er an? Er fing an, Worte des Lebens zu sprechen. Er fing an, gegen diese Hysterie gegenzuwirken. Und er betete Gott an. Er gab Jesus die Ehre und sagte: Mensch, Leute, schaut mal her, wie Gott gewirkt hat in eurem Leben. Ihr müsstet ihn eigentlich schauen an den Elementen, dass Gott da ist und dass er es gut mit euch meint. So in meinen Worten, wie Paulus hier reagiert. Dann sehen wir noch Worte, die zur Verdammnis führen in diesem Text. Also Paulus wurde hochgefeiert und im nächsten Moment gequält und verdammt. Die Juden hetzten diese Menschenmassen auf und brachten Lügen in den Umlauf und das Blatt wendete sich schlagartig. Worte können voller giftiger Pfeile sein, negative Worte. Und es gibt Menschen, die machen den Mund auf und vielleicht ist das jedem schon mal begegnet, die machen den Mund auf und es kommt irgendwie nur Negatives raus. Es kommen irgendwie nur Pfeile raus. Verdammnis. Und am Ende so eines Gespräches fragst du dich eigentlich, wer bin ich? Du bist unsicher und man fühlt sich schlecht. Das ist so die Frucht, die bei solchen Gesprächen rauskommt. Wenn negative Botschaften an uns rankommen. Du kämpfst irgendwas durch und jemand kommt und brät dir noch so eine Bratpfanne über und sagt, ich sehe das aber so und so. Zack, bumm, bang. Und irgendwie das, wo du wirklich am Kämpfen bist, das wird gerade so nochmal so draufgehauen. Also mit Worten können wir wirklich Schaden anrichten. Worte können wirklich verletzen. Worte können sogar Flüche zu Flüchen werden. Und aus der Seelsorge kennen wir das, wenn Worte zu Flüchen werden. Wenn Worte des Todes über Menschen ausgesprochen worden ist. Was haben wir für Worte empfangen? Von unseren Eltern, von den ersten Freunden, von den ersten Beziehungen. Worte des Lebens oder Worte zum Tod? Und das sehen wir so in der Seelsorge, dass es ganz wichtig ist, diese Worte ernst zu nehmen. Du schaffst es nicht. Du tauge nichts. Wer bist du schon? Was soll aus dir werden? Du bleibst immer alleine. Das sind solche Worte des Todes, solche Flüche, die auf Menschen gelegt werden können. Und diese Worte, die müssen gebrochen werden. Und dank sei dem Kreuz, dank sei der einfachen Botschaft von Jesus, dass das Evangelium wirklich ist, er ist gekommen, die Werke des Feindes zu zerstören. Und wir sind eigentlich nur die Überbringer, die das machen. Und wirklich das, was Jesus errungen hat, ernst zu nehmen und umzusetzen, zu sagen, wir sprechen Heilung da rein, wir kappen diese negativen Worte, die über deinem Leben ausgesprochen worden sind. Und das muss passieren. Also Menschen können negativ gebraucht werden, Worte des Todes und des Stolzes sprechen. Und da möchte ich einfach uns fragen, was lenkt uns, was bestimmt unser Leben? Gott, Gottes Wort sendet die besten Botschaften. Dieses Wort hier, das ist voller guter Botschaften. Botschaften des Lebens und nicht zum Tode. Und es ist voll davon, von der ersten Seite bis zur letzten Seite. Es ist eine gute Nachricht, eine gute Botschaft. Und das müssen wir in uns aufnehmen. Jakobus weiß zum Beispiel auch, was die Macht von Worten ist. Ich lese mal ganz kurz eine Stelle vor aus Jakobus 3, ab Vers 6. Und er vergleicht Worte mit Feuer und mit tödlichem Gift. So scharf sagt er, was Worte anrichten können. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als der Vögel, sowohl der Kriechenden und der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden unter der menschlichen Art. Ne? Die Tiere, die gehorchen uns. Der Hund, der macht Platz, wenn ich das sage, ne? Oder Männchen oder was weiß ich. Das meint der Schreiber hier, der Jakobus. Aber die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Und er sagt, aus der Hölle kommen, können Worte kommen. Also die Zunge, die Worte meint er damit. Es geht auch noch vorneweg weiter. Worte bestimmen unser Leben. Sie geben uns Richtung. Es ist wie ein Segel. Das könnt ihr mal lesen. Jakobus 3. Warnung vor Missbrauch der Zunge ist die Überschrift. Also Worte haben so viel Macht und Jakobus weiß das hier. Es ist tödliches Gift. Es kann aus der Hölle entstehen. Wir sehen das ja hier, was Worte beim Paulus angerichtet haben. Gottes Wort sendet aber die besten Botschaften. Und Gott kümmert sich mit Worten der Heilung, mit Worten der Wiederherstellung. Und unser Herz braucht Heilung. Unser Herz braucht, wenn Mangelerscheinungen sind, es braucht die Worte, die positiven Worte. Und nicht irgendwelche Worte nur von Menschen. Gott will unseren Mangel ausfüllen. Wir brauchen Liebe, wir brauchen Annahme, wir brauchen Geborgenheit, Sicherheit. Und es ist in den Worten Gottes, in dieser guten Nachricht, alles drin. Jeremias sagt das so in einem Vers, ich will dich noch einmal aufbauen, dass du neu erbaut dastehst, Jungfrau Israel. Das ist diese Wiederherstellung, die Gott für dein Leben bereithält. Er möchte diese guten Worte, er möchte dich aufbauen und das, was vielleicht noch im Fluch ist, das möchte er kappen und möchte, dass du wie eine Jungfrau etwas Unbeflecktes, etwas Reines dastehst. Wir sehen in diesem Text aber auch Worte des Lebens. Ich bin ja vorhin schon eingegangen. Positive Worte von Paulus. Und er beruhigte mit seinen Worten die Volksmenge. Er hatte Worte der Weisheit. Er hatte die Situation ausgelotet und fing an zu reden. Mit Weisheit. Er hatte Lebensworte, die aufbauen. Worte, die beruhigen. Ja, sogar Worte der Heilung. Er sagte zu dem Lahmen, steh auf! Ein Wort der Wiederherstellung, der Heilung. Und das Leben begann in diesen Füßen. Wenn wir Jesus anschauen, wie waren seine Worte? Waren sie immer sanft, ruhig, ganz locker und gelassen, bloß keinen Stress machen? So nach dem Motto, ich sage lieber nichts, dann sage ich auch nichts falsch. Was lesen wir in Johannes 6 zum Beispiel? Ab Vers 60. Viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, Jesus sprach eine sehr entscheidende Rede, wo sich die Volksmengen auseinanderklappten, die Mitläufer und die es ernst meinten. Und er sagt, viele von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Also er hatte eine harte Rede. Das war gewürzt, Leute. Das war nicht so ein leichter Tabak, sondern er fing an zu reden und er machte den Mund auf und er sprach Worte der Heilung. Und die sind nicht immer nett und freundlich und lieb und ruhig, sondern er hat gepredigt ohne Mikrofon, vor 5000 Menschen vielleicht. Er hat geschrien, er war in Rage. Das müssen wir uns mal vorstellen, ja? Wir haben immer so diesen kleinen Jesus irgendwo im Kopf, der alles so sanft, das Baby in der Krippe so am liebsten noch. Nee, der hat gepredigt, da kamen Worte raus. Im nächsten Vers steht da, da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, stoßt ihr euch auch an meinen Worten? Ja, viele haben sich, das hat sie abgestoßen, was er gesagt hat, ihr sollt mein Fleisch und mein Blut trinken. Und das wollen wir nachher sogar machen, ja, symbolisch. Wer das nicht macht, der ist mir nicht würdig. Das waren Worte für Juden, ja, Fleisch essen, ja, Menschenfleisch essen, Blut trinken, ja, das war natürlich schon eine harte Rede. Das müsst ihr euch auch mal alles vorstellen, im Zusammenhang, die Worte Jesu. Wie kommen Worte des Lebens aus mir? Wie kommen Worte des Lebens aus deinem Mund? Vielleicht hast du dich auch schon mal entdeckt, dass Worte nicht immer Lebensworte sind, die wir so sprechen. Gerade so ein paar Pärchen, ja, wenn ich jetzt so ein paar Pärchen angucke, da gucken sie schon links und rechts zur Seite und sagen, ja klar, das kennen wir, ne? Das kenne ich ja auch. Ich bin ja auch. Worte des Lebens kommen auch nicht immer aus meinem Mund, ne? Und was ist so die Voraussetzung? Wie kommt das überhaupt zustande, dass wir Worte des Lebens sprechen? Und Paulus sagt das eigentlich ganz klar. Er gibt uns eigentlich so das Rezept, wie diese Worte, die er spricht, gesprochen hat, kurz mit diesem Lahmen zum Beispiel. Er bringt das so auf einen Punkt und sagt, es gibt keine Verdammnis. In Römer 8 steht das, für die, welche in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Also er spricht dort von zwei Gesetzmäßigkeiten, die existieren, die auch nicht wegzudenken sind. Und selbst wenn wir vieles aus der Bibel nicht verstehen und auch nicht anwenden können und unverständlich sind, gibt es diese Gesetze. Auch wenn ich viele Blitzgeräte oder Verkehrsschilder oder Ampeln oder Kreuzungen, die ich gestern so in Stuttgart gesehen habe, nicht verstehe. Warum? Ja, es ist doch die Gesetzmäßigkeit da und es ist eine Ordnung, wenn ich mich daran nicht halte, dann flattern nächste Woche die Briefe ein und wie so manche das vielleicht auch schon mal erlebt haben, durfte man dann 4 Wochen nicht Auto fahren oder so, ne? Da gucke ich jetzt kein Schaf an. Aber das kennt ihr, weil du dich nicht an das Gesetz gehalten hast. Aber ein Gesetz bestand und du bist ein Gesetzesbrecher geworden und das war teuer und ich hatte gestern auch so einen Mitfahrer mit, der musste sich demütigen, er musste dann für 10 Euro nach Stuttgart gefahren werden, weil er 4 Wochen Sperre hat. Ne? Er hat sich nicht ans Gesetz gehalten. Und Paulus sagt, es gibt diese zwei Gesetze, egal was wir dran drehen wollen, egal ob wir uns dran halten, das Gesetz des Lebens oder das Gesetz des Todes. Und unter welchem Gesetz lebst du? Ne? Es gibt diese Gesetzmäßigkeit. Und das ist das Tolle, was im nächsten Vers kommt. Denn das dem Gesetz Unmögliche. Und das ist das Tolle bei Gott, dass wir nicht Gesetze einhalten müssen und dann gerechtfertigt sind, sondern dass Paulus es auch gleich im nächsten Satz sagt. Es gibt diese Gesetzmäßigkeit, aber der Schlüssel ist in Vers 3, Römer 8, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches, der Sünde und für die Sünde sehend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderungen des Gesetzes erfüllt würden in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern im Geist wandeln. Und das ist die Botschaft eigentlich von heute. Wenn wir im Fleisch wandeln, dann kommen auch Worte der Zerstörung, Worte des Todes, auch aus meinem Mund. Aber wir sollen ja im Geist wandeln und Jesus hat uns dafür freigemacht, in diesem Gesetz zu leben. Das können wir nicht aus eigener Kraft. Jesus ist gekommen, uns unter diese Gesetzmäßigkeit zu stellen. Halleluja. Amen. Seid ihr noch bei mir? Es ist warm, aber ich sehe eure Körpersprache, da gehe ich auch gleich noch drauf auf. Ein. Körpersprache hat nämlich auch ganz viel mit Botschaften zu tun. Und ich gucke, aber ihr könnt ganz entspannt sein. Ich habe es ja nicht studiert. Aber Psychologen, die gucken dich an und die sagen, du hast das und das, du hältst den Finger so, ich komme gleich mal drauf an. Es ist höchst interessant, dieses Thema. Gottes Geist will in dich einkehren. Das ist die Botschaft. Und das, du sollst Worte des Lebens sprechen. Du sollst nicht krampfhaft Gesetze einhalten, sondern Gottes Ordnung soll in dein Herz kommen. Eine Ordnung des Heiligen Geistes. Wisst ihr nicht, sagt Paulus in 1. Korinther 3, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Ja? So jemand den Tempel Gottes verderbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig. Und ihr seid heilig. Wenn du unter dieser Gesetzmäßigkeit lebst, dann sieht Gott dich heilig. Egal, auch wenn mal komische Worte aus deinem Mund kommen, aber die Gesetzmäßigkeit, die ist in deinem Herz geschrieben. Heute Morgen gibt es die Chance, ja, wenn du noch nicht in dieser Gesetzmäßigkeit lebst, in das Gesetz des Lebens einzutreten. Der Geist Gottes möchte in dir einkehren. Er möchte dich neu machen. Der Glaube an Jesus Christus reicht aus. Und zweitens so dieser Wunsch, ja, ich will das. Ich will, dass Gottes Gesetzmäßigkeit in mein Leben greift. Und das reicht aus. Das ist eigentlich Buße. Wir sagen, okay, ich glaube an das Werk von Jesus und ich möchte das in meinem Leben anwenden. Das ist der erste Schritt. Die Worte, die zum Leben führen, da möchte ich noch eingehen, weil das eigentlich das ist, was unser Leben bestimmen soll. Ne? Oder wer will weiter in diesen negativen Worten verharren und sich davon bestimmen lassen, von Menschen, von Botschaften, die auf unser Leben kommen? Wer möchte das? Wer möchte Worte des Lebens sprechen? Amen. Schön, dann seid ihr mit mir. Gottes Worte des Lebens sprechen, Segensworte. Jesus sagt selbst von sich, auch in diesem Johannes 6 Kontext, die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Es ist Leben. Seine Worte sind Leben. Und Petrus sagt nach dieser Rede, er ist einer der Eiferer, er ist einer, der immer der vorne war. Er sagte, Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Er hat das geschnallt. Er hat gesagt, Mensch, die Rede war schon hart, aber da war Leben drin. Da waren Worte, die mich auferbaut haben. Da waren Worte, die mich korrigiert haben. Da waren Worte, die mir Leben gegeben haben. Worte sind nicht nur Worte. Ja? Wir können jetzt auch anfangen und ich kann jetzt so jeden irgendwie drücken und sagen, oh, schön, und im Herzen ist vielleicht was anderes. 7% aller Informationen, die wir aufnehmen, alle Botschaften, sind Worte. Wusstet ihr das? Botschaften, die wir aus einem Gespräch, wenn ich mich mit jemandem unterhalte, 7% des Gespräches, die Informationen nehme ich eigentlich durch die Rede auf. Aber 55% durch die Körpersprache. Körpersprache ist ein wichtiges Thema im Bereich Kommunikation, miteinander reden, Worte austauschen. ertappe mich manchmal dabei und ich habe da jetzt nur ein bisschen gelesen und ich möchte mich ändern in meiner Körpersprache. 38% kommen aus dem Klang der Stimme. Und das, denke ich, wissen auch die Mütter am besten. Wenn die Babys, wie sie zur Welt kommen oder so, oder wenn man anfängt mit den Kindern zu kommunizieren, schon im Bauch, ne? Da kommen Worte. Da ist schon ganz viel an dem Klang der Stimme, können die Kinder schon erkennen, wie die Eltern drauf sind, ne? Oder was sie für Botschaften vermitteln. Man nennt das auch nonverbale Kommunikation und das ist ein höchst interessantes Thema. Es verrät Gedanken, Motive, ja, durch die Zeichensprache, Absichten, Wünsche, Gefühle. Auch wenn der Mensch es mit Worten eigentlich ganz anders sagt, kann diese Körpersprache nicht täuschen. Und es gibt Leute, die haben das im Griff. Die haben das studiert, die haben das versucht. Viele Politiker, viele Geschäftsleute kommen auf Seminare und denen wird Körpersprache beigebracht. Wer hat schon mal so ein Seminar besucht? Vielleicht ist sogar jemand unter uns. Körpersprache. Ja? Also es ist wirklich ein ganz entscheidendes Thema. Ne? Wenn ich irgendetwas verkaufen will, die Verkäufer unter uns, die kennen das, dann kann ich mich nicht da so hinstellen. Ja, ich möchte ihnen irgendwas verkaufen. Ne? Dann muss ich offen sein. Dann muss ich ja, mit den Händen arbeiten und da haben wir noch was und da haben wir noch was und gucken Sie doch mal dieses Gestell an oder so. Ne? Körpersprache, Gebärden, Haltung, unbewusste Signale, verräterische Zeichen. Sie heißt Kinesik. Kinesik heißt diese Wissenschaft. Man hat das versucht irgendwie auszuhebeln und es klappt nicht. Weil es sind Urinstinkte. Botschaften, das sind so Urinstinkte. Die kann man vielleicht ein bisschen antrainieren, aber wenn es wirklich darauf ankommt, kannst du deinen Körper nicht verstellen. Zum Beispiel auf Ertappen von Lügen. Ja? Muss ich jetzt selber nochmal gucken. Zwei Lügen. Meistens ist es so, dass man, wenn man lügt, den Finger irgendwie am Mund hält. Bei Kindern ist es so, die machen mit der Hand. Also achtet nächstes Mal darauf, ja? Wenn ihr das mitnehmt heute Morgen, dann habt ihr was mitgenommen, ja? Achtet darauf, wie eure Kinder euch antworten. Werden sie rot? Kommen die Schweißperlen auf die Stirn? Muskelzucken, Schwitzen, das sind Anzeichen, körperliche Signale, körperliche Sprache, die einfach unbewusst da sind. Du kannst nichts gegen machen. Ein bisschen kannst du es eintrainieren. Ja, ich sagte, Politiker, die sind darin trainiert, ihre Lügen irgendwie so dem Volk beizubringen. Ne? Weil ja auch nicht alle, aber es gibt ja so den einen oder anderen. Darum geht es auch heute Morgen nicht. Hände zum Beispiel verraten ganz viel. Hände sind eigentlich das ausdrucksstärkste Glied, was ich mit Händen mache. Schon für Aristoteles und Kant waren Hände eine Art Außenfiliale des Gehirns. Also das, was da abläuft, das wirkt sich aus durch die Hände. Haltung, Fingerspiele, verstecken stumme Nachrichten. Zum Beispiel, wenn Hände aneinander reiben, dann fühlt der Mensch sich wohl. Also Frauen, wenn euer Schatzi auf dem Sofa so da sitzt und es war ein so ein schönes Woche oder ein schönes Wochenende, dann fühlt sich der Mann wohl, ja? Der muss jetzt nicht irgendwas tun und hat nicht Tatendrang und jetzt sagt er so, jetzt nehme ich den Staubsauger. Er fühlt sich einfach wohl. Das müsst ihr auch mal dann so sehen. Ne? Muss nicht gleich den Staubsauger in die Hand gedrückt bekommen. Hände verraten etwas. Ne? Hände aneinander reiben. Der Mensch fühlt sich wohl. Oder der ausgestreckte Zeigefinger. Das kennen wir. Ne? Das ist natürlich aggressiv. Das ist defensiv. In die Defensive gehen. Dominant sein. Immer so dieses, oh, ne? Das kann unbewusst sein, ne? Und Hände als Detektoren. Schwindel. Wenn wir schwindeln, fahren wir automatisch mit der Hand ins Gesicht. Das sagte ich ja schon, ne? Oder bedeckt jemand bei meinem Vortrag seinen Mund, heißt es, dass Fragen offen stehen. Ich sehe keine Hand am Mund. Es stehen keine Fragen offen. Das ist toll. Lob und Dank. Trommelspiele mit den Fingern. werden oft als Langeweile angezeigt, ne? Irgendwie so Langeweile, unbeholfen sein. Liegt die Hand auf der Wange, eindeutiges Interesse. Ne? Wenn man so, ja, und so irgendwo, ja, Interesse, eindeutiges Interesse am Gehörten. Ne? Ist jetzt auch egal, ist auch nur ein bisschen scherzhaft, wie eure Hände jetzt sind. Wir brauchen uns nicht verbiegen, das ist eins. Und das müssen wir auch verstehen, dass Worte nicht einfach Worte sind, sondern dass der ganze Mensch Botschaften redet. Achtet da mal vielleicht so drauf, ne? Gibt es ja auch noch viele andere, da könnt ihr einfach mal im Internet gucken und diese Botschaften studieren und dann euch vielleicht auch da mal verändern. Das ist bestimmt auch eine Hilfe. Aber es geht ja erstmal darum, wie wird das in meinem Leben, wie spreche ich Worte des Lebens? Also wenn wir dann so ein bisschen an der Zeichensprache rumdoktern, ist okay. Aber wichtiger ist ja, dass dieses Gesetz des Geistes des Lebens in unserem Herzen greift. Und wenn das passiert, dann kommen automatisch Worte raus. Und Timotheus spricht das, vielleicht können wir das auch nochmal anzeigen, 2. Timotheus 1, Vers 7, weil das ist so ein wichtiger Vers, der Worte des Lebens wirklich so auf einen Satz bringen. Was sind Worte des Lebens? 2. Thessalonicher 1, Vers 7. Nee, Entschuldigung, Timotheus, Entschuldigung. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und wenn diese Gesetzmäßigkeit des Geistes in unserem Herzen greift, dann sollen diese Botschaften eigentlich aus unserem Leben fließen. Kraft, und ich habe schon gesagt, Jesus hatte Worte der Kraft, der Entschiedenheit. Matthäus sagt auch Salz. Ja, eure Rede sei Salz. Es ist etwas Klares mit Kraft. Das sind nicht diese Jammerworte, ach, du Armer, sondern Worte des Lebens können auch mal hart sein und gewürzt, aber sie bringen zum Leben. Heilsam. Diese Worte sind heilsam. Also Worte der Kraft, Worte der Liebe sprechen. Den anderen sehen. Den anderen höher achten als sich selbst, sagt das Wort Gottes sogar. Verzeihen und vergeben, das sind Worte der Liebe, das sind Botschaften der Liebe. Und darin können wir uns einüben. Und wenn du dich irgendwo entdeckst, vielleicht auch in der nächsten Woche, das ist das Training, in dem wir stehen, diese Worte des Lebens zu sprechen. Besonnenheit, einfach auch mal überdacht sein. Ja? Ich entdecke das auch so an den Kindern, wie manchmal einfach sowas rausplatzt, weil es so unbedacht, so kindlich ist. Und das ist ein kindisches Verhalten. Und da müssen wir auch als Eltern dran sein und trainieren. Überdacht, nachgedacht, überlegt, was doch mal aus meinem Mund kommt. Auch mal ruhig und sanft, einfach erstmal nicht immer gleich reden. Das ist Besonnenheit. Und das ist wie im Musikunterricht, das müssen wir lernen. Ja, du setzt dich nicht an Schlagzeug und dann fängst du an zu spielen und die Solos darunter zu trennen. Das ist harte Arbeit manchmal. Das sind Noten lernen, das sind Sprechrhythmen lernen. Ne? Schokolade, Kakao, das sind solche Worte, mit denen wir anfangen zu arbeiten. Und genauso können wir das auch umsetzen, Worte des Lebens. Wir müssen das trainieren, wir müssen daran arbeiten. Und das ist mein praktischer Tipp einfach. Bete, bevor du redest. Sprich so in den Gedanken. Ich habe das gestern erlebt, das war so toll. Ich hatte so einen Fahrer mit und irgendwie hätte ich den jetzt überwältigen können mit meiner Predigt, die ich irgendwie schon im Kopf hatte. Und ich habe einfach gesagt, Herr, was hast du für Worte? Und er hat so ein tolles Gespräch mit so einem jungen Mann aus der Mitfahrzentrale. Eigentlich hätte ich noch mit ihm beten wollen, aber es war einfach schnelle Situation mit dem Aussteigen. Aber ich habe ihn so losgelassen, er geht jetzt nach Kanada und ich habe gesagt, Gott, geh ihm nach. Geh ihm nach. Und es war ein Wort des Lebens, er hat mir zugehört. Da habe ich so innerlich gebetet und das ist echt eine gute Empfehlung. Bete, bevor du redest. Weil deine Worte sollen zum Segen sein und sie sollen nicht verletzen. Ist es jetzt überhaupt dran zu reden oder ist es auch mal dran zuzuhören? Das ist auch so ein praktischer Tipp. Frage dich, wird mein Gegenüber mit meinen Worten aufgebaut? Oder verletzt ihn das? Drückt ihn das runter? Auch so ein praktischer Tipp. Das, was ich jetzt rede oder vielleicht auch an Empfehlungen habe, wird er dadurch aufgebaut? Möchte ich das auch so hören, wie ich rede? Möchte ich das auch so gehört bekommen, wenn jemand so mit mir redet? Und das sind so Kernfragen, wo wir uns wirklich einfach mal überprüfen, wo wir besonnen werden können und sagen können, ist meine Rede wirklich im Geist? Ist meine Rede heilsam? Ist meine Rede aufbauend? Oder verdammt meine Rede, macht den anderen stolz, bringt ihn zu Fall? Paulus sagt es, ich möchte jetzt auch zum Ende kommen. Paulus sagt es so in einem Vers, das Wort, Kolosser 3, Vers 16, das Wort des Christus wohne reichlich in euch, in aller Weisheit, lernt und ermahnt euch gegenseitig. Das ist gewürzte, kraftvolle Rede, lehren und ermahnen. Aber das muss in Liebe passieren und in Besonnenheit. Mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern singt Gott in eurem Herzen in Gnade. Hört ihr? Das sind Worte des Lebens, Gnadenworte. Keine Verdammnis, sondern Worte des Lebens haben Gnade. Und alles, was ihr tut, im Wort und im Werk, alles tut im Namen des Herrn und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Das ist noch so Paulus' Empfehlung für uns, für mein Leben und für dein Leben. Du sollst Worte des Lebens sprechen. Ich möchte jetzt zum Ende kommen und noch mit uns beten und dich auch so fragen, einfach auch herausfordern, was haben Worte in der letzten Zeit durch dich für Botschaften gebracht? Was haben Worte in dir gemacht? Welche Worte sind aktiv und bestimmen dich, also negative Worte? Dann darfst du das heute loswerden. Wenn wir jetzt so eine Zeit haben, wo wir, ich möchte noch beten, aber wo wir dann auch ins Abendmahl gehen und du sollst Worte des Lebens in dich bekommen. Und heute Morgen ist die Chance wirklich zu sagen, ja, ich will diese Worte. Herr, wir kommen zu dir und du hast Worte des Lebens, Herr. Und wir sehen, deine Worte waren kraftvoll, sie waren voller Liebe, Herr. Liebe, die bis zum Tod ging, Herr. Und deine Liebe waren auch besonnen und voller Weisheit und voller Ruhe und Frieden. Und Herr, von dir können wir lernen, Herr, von dir können wir wirklich lernen. Du bist das beste Vorbild, du hast die besten Studien, Herr, wenn wir dich anschauen, wie du kommuniziert hast mit Menschen. Und ich möchte, Herr, dass jeder hier heute Morgen wirklich, Herr, hineinkommt in jemand, der Worte des Lebens spricht. Und Herr, wir öffnen uns einfach heute Morgen dafür, dass wir deine Hilfe brauchen, Herr, dass wir deinen Geist brauchen, weil wenn wir uns verkrampfen, dann kommt der Krampf raus. Aber du hast Worte des Lebens, Herr, für jeden hier von uns. Und wenn wir zurückgehen, Herr, in unsere Familien, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Stellung, Herr, dann möchtest du, dass aus unserem Mund Worte des Lebens kommen. Und ich preise dich dafür, Herr, dass Jesus, dass du den Weg frei gemacht hast, dass es überhaupt möglich ist. Sonst wäre unser Leben nur voll, ja, Bitterheit und bitterer Galle, aber deine Gesetzmäßigkeit, Jesus, die bringt wirklich Leben in uns. Und du kannst das einfach so mitbeten, wenn du das willst, dass diese Gesetzmäßigkeit, dieses Gesetz des Lebens in dein Leben kommt. Und sprich das so innerlich mit. Herr, ich möchte, dass das Gesetz des Lebens in mein Herz kommt. Und Jesus, ich höre auf diese Botschaft, die du errungen hast, Herr, und ich will das. Ich will Ja sagen, Herr, zu deiner Liebe, zu deinem Liebesangebot.
Wir wollen einfach weiterfahren und mit dem Abendmahl weitermachen. Ich glaube, Gott hat so geredet. Er hat Worte des Lebens für uns. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, so mein Impuls und was so Christoph gesagt hat. Lass diese Worte des Lebens einfach zu dir reden. Der Vater hat Worte des Lebens für dich und er möchte dich in seine Gegenwart ziehen. Er möchte dich an seinem Herz haben. Und wenn du an seinem Herzen bist, wenn er dir so begegnen darf, dann wird dein Herz verändert und das, was rauskommt, werden auch Worte des Lebens sein. Ne? Was das Herz voll ist, fließt der Mund über. Ne? Der Vater dich füllt, wird er dich mit Leben füllen. Und er hat vielleicht nochmal, er hat auch keine Vorwürfe für dich oder irgendwas. Er hat Worte des Lebens für dich. Er macht dir keine Vorwürfe. Er macht dir keine Vorhaltung. Okay. Ich lese den Text aus dem 1. Korinther 11, Vers 23. Denn ich habe vom Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe. Der Jesus, in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach es und sagte, nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich aber selbst und dann esse er vom Brot und trinke aus dem Kelch. Soweit die Worte von Paulus. Ich möchte uns einladen, vielleicht, dass wir einfach reihenweise vorkommen oder wo die Reihen so gelichtet sind. Kommt einfach in der zweiten Reihe gleich mit vor. Wer möchte, klar, das ist freiwillig, ne, nochmal, du musst nicht nach vorne kommen, Abendmahl halten. Das ist einfach ein Angebot. Und wir wollen einfach auch für dich beten. Dann, genau, Abendmahl, ich wollte schon sagen, Buffet ist eröffnet. Ich bin immer etwas ambivalent. Auf der einen Seite ist es eine ernste Sache, auf der anderen Seite steckt da viel Freude drin. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Es ist der Bund des Lebens. Ne? Der Vater wartet auf dich.